Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sandbank Liebe, der Jüst Podcast.
Hab alles, was ich brauch, blende alles um mich aus, lauf mit tollen Blick ins Grau, nur der Weg bleibt unbekannt. Egal wo ich grad steh und wohin ich mich beweg, hilft mir nichts, ich kenn mich nicht, bin mir noch immer unbekannt.
Moin, mein Name ist Sandra Lübkes. Ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute geht es von Jüst aus gesehen 400 Kilometer östlich und knapp 200 Kilometer südlich, nach Berlin. Genauer, Berlin-Lichtenberg. Dort treffe ich Nicole Kühler, die mir von ihrer Zeit auf Tauchstation erzählt. Im übertragenen Sinne, denn ein Zusammenbruch vor einigen Jahren hat die engagierte Sozialarbeiterin und alleinerziehende Mutter aus ihrem gewohnten Element gerissen. Statt in der quirligen Hauptstadt rund um die Uhr zu funktionieren, war sie eines Morgens wie gelähmt, wie blind, wie stumm, wie taub, ein Gefühl wie unter Wasser. Erst eine Kur auf Jüst brachte sie allmählich zurück an die Oberfläche, doch viel zu schnell hat die Brandung des Alltags sie erneut umgeworfen. Aus der Tiefsee aufzutauchen dauert eben. Da muss man Ballast abwerfen, sich dem Druck angleichen. Geduldig sein. Ich rede mit Nicole über Ängste, Hoffnungen und die richtige Dosis Jüst.
Rund 70% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Und der größte Teil der Weltmeere ist tiefer als 200 Meter unter Normalnull. Gehört also zur Tiefsee. Ein Ort, um den sich Mythen ranken, der angstbesetzt ist und weniger erforscht als die Oberfläche des Mondes. Je tiefer man kommt, desto dunkler und kälter wird es. Desto mehr steigt der Druck auf den Körper. Um hier überleben zu können, bedarf es besonderer Strategien. Die Welt unter dem Meeresspiegel teilt sich in pelagische Zonen. Die euphorische, die Dämmerzone und die Tiefsee. Hinabzutauchen birgt Gefahren. Doch weitaus anstrengender und zeitaufwendiger ist es, von dort unten wieder nach oben zu kommen.
Ja, moin. Heute konnte ich mit dem Fahrrad zu meinem Podcast-Termin fahren, denn ich bin in Berlin, fast bei mir in der Nachbarschaft in Berlin-Lichtenberg, in einer sehr schönen Altbauwohnung, unglaublich gemütliche Küche. Die Fenster gehen zum Innenhof raus und ab und zu hört man mal die Tauben gurren, also richtig Berliner Atmosphäre. Und mir gegenüber sitzt Nicole Kühler, die kenne ich schon eine ganze Weile, woher ich sie genau kenne. Ich verrate mal, es ist Jüst. Das verrate ich dann aber gleich. Ich sage erstmal Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist eine Tiefseetaucherin. Warst schon mal auf verschiedene Art und Weise abgetaucht. Nicht ganz freiwillig. Darüber reden wir heute. Aber erstmal erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Nicole und ich wohne also schon immer in Berlin, bin gebürtige Berlinerin und arbeite mit Kindern in der Freizeiteinrichtung in Hellersdorf und gestalte mit denen die Nachmittage und die Freizeit und Wochenenden.
Bist du gelernte?
Sozialpädagogin, gelernte.
Hast du immer mit Kindern gearbeitet oder?
Ja.
Ein systemrelevanter Job, wie wir ja jetzt alle wissen. Eigentlich wussten wir schon immer.
Ich habe angefangen mit Freizeiten fahren. im Studium bzw. im Abitur bin ich auf Ferienfreizeiten gefahren mit Kindern und hatte einfach Spaß und hat Freude gemacht, mit Kindern sozusagen die Zeit zu verbringen.
Mhm. Du bist und, selbst auch Mutter, ne? Du
hast genau, habe zwei erwachsene junge Menschen und
die jetzt
so langsam Flügge werden.
So langsam genau. Flügge werden, dann hast du mehr Platz in deiner schönen Wohnung hier in Berlin.
Genau.
Nicole, was würdest du sagen vor 10 Jahren? Warst du da schon eine Tiefseetaucherin?
Nee, vor 10 Jahren habe ich noch, würde ich jetzt so sagen, gut funktioniert und einfach viel gemacht, viel gearbeitet, viel gestaltet und umgebaut und 150% meistens gegeben. Und dann gab es halt Ende 2018, Anfang 2019 einen Bruch. Im Nachhinein würde ich sagen, es war eher Burnout, aber es war halt eine Gesichtslähmung, so dass die Hälfte von meinem Gesicht nicht mehr funktioniert hat. Und der Körper gesagt hat, ich brauche Ruhe. Ja, da war ich irgendwie 1,5 Jahre ausgenockt.
Kam das plötzlich? Also bist du morgens aufgewacht und hast genau. in den Spiegel geguckt? Und
bin abends mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen und bin morgens aufgewacht. Und dann fing es an, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig den Mund bewegen konnte, dass das Auge nicht mehr zuging. Und das hat innerhalb von 3 Stunden morgens ist es irgendwie passiert. Bin ich relativ schnell ins Krankenhaus, weil der Vorteil ist, hier man läuft zu Fuß im Krankenhaus. Ja. Da bin ich ganz schnell reingekommen und drangekommen, was sehr ungewöhnlich ist und war auch 10 Minuten später auf dem Weg zum nächsten Krankenhaus, weil sie halt Verdacht auf Schlaganfall hatten und dann war es aber nur eine Gesichtslähmung.
Ja, aber die natürlich auch erschreckend ist.
Die dann erstmal sehr erschreckend war, genau.
Denn was ein Gesicht alles leisten kann, das ist einem ja eher unbewusst. Ne?
Also Lächeln. Man konnte wenig sprechen, schlecht sprechen, das Auge ging nicht mehr zu. Es war sozusagen dauerhaft Lichteinfall. So ganz viele Kleinigkeiten und selbst die Zunge ging nicht mehr. Also es war wie bei einer Zahn-OP oder die Spritze, wenn die sozusagen wirkt, die Nase... Die halbe Nase war nicht, also es war irgendwie alles taub, ja.
Und dann bist du länger im Krankenhaus geblieben, oder?
Nee, nur eine Nacht. Die haben sozusagen nur ein paar Funktionstests gemacht irgendwie.
Und dann haben sie gesagt, das ist psychosomatisch.
Das muss alleine ausheilen. Das ist halt eine Nervenkrankheit, ja. Also die Zeit heilt die dann irgendwann aus.
Und mit dieser Diagnose bist du dann wieder nach Hause
genau,
und saßt
genau.
alleine in der Bude rum.
Und das war Silvester.
Oh je, also hast du schon so gedacht, das neue Jahr fängt ja richtig mal bescheiden an.
Genau. Und ich dachte, ach, das geht weg. Und dann, ach, dann kann ich wieder arbeiten und so.
Aber warst du richtig lange krankgeschrieben?
1,5 Jahre. Bin dann da relativ schnell zur Neurologin gegangen. Mhm. Und die hat gesagt, nö, das müssen wir jetzt ausfallen. Das dauert jetzt, das müssen wir aufheilen. Genau. Und hat nie eine Zeit gesagt. Und hat auch nie gesagt, ob sozusagen alles weggeht und so. Und ich habe auch wenig gegoogelt, weil ich vorher halt nie krank war. Also ich kannte sozusagen gar nicht, dass der Körper nicht funktioniert.
Ja, ist schon verdächtig, oder?
Ja.
Also man könnte sagen, wenn man wieder das Bild der Taucherin bemüht, du warst vorher ganz quietschfidel an der Wasseroberfläche, hast alles wunderbar gemacht und auf einmal wurdest du direkt gleich...
Ganz tief, ja.
Du bist so richtig langsam runtergesackt. Geschwebt.
Ganz schnell, also relativ schnell runter. Und dann war es halt auch viel mit Erschöpfung und Schmerzen und einfach nur im Dunkeln liegen und warten, bis es irgendwie, bis der Tag vorbeigeht eigentlich.
Also furchtbar, ne?
Elftausend bis 1000 Meter unter Normalnull. Die Tiefsee. Hier gibt es kein Licht. Der Druck ist 1000-mal höher als an der Meeresoberfläche. Nur der hohe Salzgehalt verhindert, dass die Umgebung bei Temperaturen um die 0 Grad zu Eis gefriert. Hydrothermale Quellen, schwarze und weiße Raucher genannt, speien Wolken von gelösten Sulfiden und Metallen aus, die Bakterien als Energiequellen nutzen und an Kleinstorganismen weitergeben. Tatsächlich, es gibt dort unten Leben. Doch wer hier überleben will, muss sich ganz klein machen und einen festen, glatten Panzer aneignen.
Und dann fiel auf einmal das Wort Jüst oder wie kam
das? Nee, ich habe dann im Sommer irgendwie gedacht, ach, da musst du jetzt mal eine Kur machen. Damit du irgendwas rauskommst. Und hab's aber die Krankheit nicht so ernst genommen, dass es eher eine neurologische oder psychosomatische Kur sein sollte, sondern dass es eben eine Mütterkur geben. Weil wenn man die, so sagte man, leicht kriegt, habe ich die beantragt und auch gekriegt. mit der Empfehlung nach Jüst oder der Platz auf Jüst sozusagen. Und
das war Zufall oder hast du dir das ausgesucht? Das war Zufall.
Also ich hatte Meer angekreuzt und nicht Berge. Dann haben sie mir aber am Telefon gesagt, ja, das nächste halbe Jahr ist nichts frei. Da dachte ich, oh, so lange warten. Und da habe ich mal gedrängelt, mehrmals angerufen. Und dann war es dann irgendwann Januar 20, hatte ich dann den Platz bekommen.
Also genau ein Jahr, nachdem der Mist losgegangen ist.
Aber das war auch gut so, weil bis dahin brauchte ich auch, um wirklich also belastbar zu sein, um den Weg zu schaffen da hoch. Mhm. Und also ich habe in dem Jahr fast nichts gemacht eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo das ja hingegangen ist.
Weil du so weit unten warst und von der Welt nichts mitgekriegt hast.
Genau, genau. Also man denkt ja immer, wenn man so sagen, ach, wenn ich mir mal ein Bein breche, habe ich Zeit, Buch zu lesen, habe das zu machen. Ich bin viel spazieren gewesen und viel gelaufen. Es war so, was ging, aber...
Aber das war ja dann quasi ganz kurz, wusste man noch nicht, aber ganz kurz vorm Lockdown.
Genau.
Und du hattest aber quasi... Vorher auch schon so ein Lockdown-ähnliches Jahr.
Genau, genau. Und dadurch habe ich Corona auch gar nicht so schlimm empfunden wie andere Menschen. Ja. weil ich das ja schon ein Jahr vorher geübt habe für mich privat.
Genau, jetzt gehen wir mal mit dir auf Reisen. Also du bist ziemlich... weit unten irgendwo auf dem tiefsten Grund, es ist kein Licht da, es ist ein enormer Druck, der auf dir herrscht, weil du nicht weißt, ob du gesund wirst, Angst wahrscheinlich auch. Und dann hast du deine Koffer gepackt und bist mit dem Zug, nehme ich mal an, nach Nordrhein-Mole gefahren. Warst du vorher schon mal auf Jüst?
Nee, gar nicht.
Aber an der See schon?
Durch Berlin ist eher die Ostsee sozusagen näher gelegen. Und da ist sozusagen Usedom und so war dann eher die Badewanne für uns als Berliner.
Und dann bist du aber da an der rauen Nordsee und das auch noch im Januar.
Im Januar.
Wo es jetzt ja wirklich nicht, dass kein Chororchester spielt, wo man kein Eis kaufen
aber die
kann.
Ruhe war da. Das war gut.
Und das war das, was du brauchtest?
Genau.
Es gibt ja eigentlich auf Jüst nur noch einen wirklich als Kurheim arbeitende Einrichtung. Das heißt das überhaupt noch Mütterheim?
Regenese heißt oft noch, als der Träger ist sozusagen.
Auf jeden Fall befindet es sich ungefähr im ersten Drittel der Bildstraße.
Ja.
Relativ großes Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie viele Betten, weißt du es?
Die waren, glaube ich, 40 oder 45 Frauen.
Aus allen Himmelsrichtungen, die sich nicht kennen, die sich ja auch total unsympathisch sein könnten oder sympathisch. Das war dir in dem Moment wahrscheinlich egal. Mhm. Was hast du für ein Zimmer? Wo hat der Blick?
Richtung Hafen und immer zum Sonnenaufgang.
Direkt am Deich, ne? Also da ist
man ist direkt am Deich. Man hat eigentlich, der Krach ist sozusagen, wenn die Pferde kommen, morgens, abends. Und also dadurch, dass da die Werkstatt ist, der Werkshof, ist da relativ viel Bewegung auf der Straße. Habe ich dann im Nachhinein erst gemerkt, dass es auch noch ruhige Ecken gibt, obwohl es da auch schon ruhig ist gegenüber Berlin. Aber trotzdem war es halt ein Essensraum. Und der war auch anstrengend. Da habe ich dann auch schon viel mit Ohrstöpseln gearbeitet. Selbst die 45 Frauen waren mir da teilweise auch zu viel.
Mhm. Und wie sind die anderen damit umgegangen?
Das war ein bisschen befremdlich, glaube ich, weil die eigentlich alle froh waren, dass sie irgendwie jemand haben, mit dem sie was machen können. Mhm. Aber sie haben es auch akzeptiert.
Und was hast du da so ganz alleine dann gemacht?
Viel alleine am Strand spazieren gewesen. Hatte ein Fahrrad und bin dann einmal zu Bill gefahren mit dem Fahrrad stehen lassen und zurückgelaufen, weil ich sozusagen kräftetechnisch gar nicht so war, beides auf einmal zu schaffen und am nächsten Morgen sozusagen wieder hinlaufen zu Bill mit dem Fahrrad zurückzufahren.
Ist ja jetzt auch nicht um die Ecke. Aber dafür, dass du vorher ein Jahr lang in der dunklen Bude gesessen hast.
Aber laufen war halt das, was geht. Und
also
man muss ja immer in die Richtung laufen, wo der Wind nicht kommt. Ist ja so ein bisschen schwierig. Man muss mal gucken, man geht raus, laufen wir jetzt nach rechts oder laufen wir nach links heute.
Bist du da so ein bisschen wieder aufgetaucht?
Na, ich habe da, glaube ich, gelernt, das Nichtstun besser für mich zu akzeptieren, dass es mir gut tut. So im Trubel von der Stadt ist es schwieriger. Da ist man so im eigenen, im Alltag und denkt, man muss noch funktionieren, man muss noch Kontakt zur Arbeit halten, man muss noch mitdenken für die.
Ja. Hast du dich denn vorher, also bevor das losging mit deiner Erkrankung, sehr stark über deinen Beruf auch definiert?
Ja.
Und das war weg.
Machst du immer noch?
War ich immer noch. Keine Sorge, ich auch. Aber trotzdem, also für mich wäre das ein Graus, mir vorzustellen, ich könnte auf einmal nicht mehr arbeiten. Ich würde mich fragen, wer bin ich denn dann überhaupt, wenn das wegfällt?
Genau.
Was bleibt da übrig und was ist an mir dann noch interessant, liebenswert und wichtig?
Genau, ja, das ist so.
Hast du gefunden? Auf
genau, so ein bisschen habe ich es jetzt gefunden und kann es auch besser akzeptieren, wobei selbst da die Gedanken dann kreisen, aber dann kann ich sagen, ich sitze im Strandkorb und dann gedeisen die Gedanken. Das ist dann irgendwie nochmal...
Also der Strandkorb gibt dir so die Berechtigung, das Gefühl, keine Zeitverschwendung ist.
Genau, sondern, okay. Genau. Also das war halt, die Lähmung fing halt hinten im Kopf an, kam vom Nacken hoch und dann war selbst das Denken war schwer. Und das tat weh und war anstrengend.
Wie lange ging denn deine erste Kur?
Die erste Kur ging nur 3 Wochen, die ist leider so kurz.
Die ist kurz gewesen?
Die ist kurz.
Wärst du gerne länger geblieben?
Ja, ja. Dann bin ich ja zurück und hatte zum Glück noch eine psychosomatische Reha gleich noch danach. Also ich habe sozusagen beides beantragt und beides wurde bewilligt. Und da das eine über Rentenversicherung ging, konnte man 2 nacheinander machen.
Ja, sehr gut zu wissen.
Ja, war 7 Wochen im Wald. Das war sozusagen das Gegenstück zum Meer. Das war so Kiefernwald. Die waren wirklich alle schön gerade.
Ja, diese Brandenburger Bäume.
Brandenburger Bäume, aufgeräumt unten. Da gab es ganz viel Moos. Konnte man auch barfuß, war so ein bisschen wie im Sand laufen, barfuß laufen.
Und das war dann schon Lockdown.
Das war Lockdown und wir durften aber noch mehr machen als die Leute draußen.
Und auch Gesprächstherapie.
Viele Gespräche und auch Ergotherapie und Schwimmen. Und
würdest du sagen, zu dem Zeitpunkt warst du schon, was die Wassertiefe angeht, schon in dem Bereich, da hast du Licht?
Da habe ich Licht gesehen schon wieder, ja. Da war ich aber so in Licht sehen, so in der Zwischenebene. Beantrage ich jetzt Rente oder versuche ich nochmal zu arbeiten?
Also wie alt warst du denn da?
48,
also keine 50. Und schon überlegen, ob man Rente beantragt, obwohl du ja eigentlich gerne arbeitest.
Genau. Nee, aber ich habe gemerkt, es ging eigentlich noch nicht. Also ich war noch sozusagen nicht wirklich...
Noch nicht fertig mit dem, was du machen wolltest im Leben.
Nee, war noch nicht fertig. Und dadurch, dass aber die Welt so im Schwebezustand war, kam es mir zugute, weil es nicht so normales Arbeiten ging. Weil alle irgendwie nicht wussten, wo geht die Reise hin. Und dadurch war das so eine...
Die Gesellschaft war in auch einem vergleichbaren Zustand wie du.
Genau. Okay. Und dadurch habe ich dann doch wieder gestartet zu arbeiten.
Wie muss man sich dann dein Gesicht vorstellen?
Das ist alles weggegangen.
Okay, also man hat dir nichts mehr angesehen?
Nee.
Das Denken und das Reden?
Das war schwieriger noch. Ich hatte oft noch Sprachaussetzer. Also ich habe die nur gemerkt. Oder ich wusste manchmal nicht, was ich weiterreden muss. Da fehlte einfach noch was. Aber es kam dann im Nach und Nach wieder.
Das hört sich ja an, als wäre dann alles ein Happy End. Du hast noch ein Jahr gebraucht und dann hast du wieder voll Saft und Kraft deinen Job gemacht. War es so?
Nee, war. Also nachdem wieder angefangen habe, habe ich nur ein Jahr geschafft. Bin sogar im Sommer noch nach Jüst gefahren, habe meinen Kindern Jüst gezeigt.
Ach, wie schön.
Ich wollte schon in den Lockdowns dahin, da ging es einfach alles nicht. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir es zusammen machen. Und das war dann sozusagen unser letzter gemeinsamer Familienurlaub.
Dann hast du denen gezeigt, die Wege.
Und die fand es irgendwie, die fand es nicht so toll. Meine Tochter fand es irgendwie zu kalt. Die ist fast nie aus der Wohnung rausgekommen. Mein Großer war ständig am Wasser, hat sich immer eingebuddelt im Sand und hat das Meer genossen. Und irgendwann bin ich dann alleine, weil die immer nicht wollten.
Also das, was du auf Jüst gefunden hast, haben die da jetzt nicht gefunden?
Nee, haben die überhaupt nicht gesehen.
Und wie alt waren die?
21. Okay. Also die waren schon um die 20 beide.
Aber ist doch auch schön, wenn man als Mutter, alleinerziehende Mutter, muss man ja noch dazu sagen, erkennt, dass es vielleicht auch einen Ort gibt, der nur für einen selber da ist. Wo man gar nicht immer die Kinder mitschleppen muss. Dann, als du ein Jahr lang wieder, hast du wieder voll gearbeitet?
Ja, ein Jahr gleich wieder.
Also ich als Küchenpsychologin sage, keine gute Idee. Aber warum hast du denn das gemacht?
Ja, weil mir die Arbeit wichtig ist. Und ich gemerkt habe, was in den 1,5 Jahren sozusagen liegen geblieben ist. Ja, ist halt mein drittes Baby, würde ich sagen. Ja, und dann war irgendwie im September, nachdem meine Kinder, ich im Sommer da war, haben mich gefragt, ist dann im September noch was frei? Ich habe nur Urlaub. Und dann bin ich nochmal 2 Wochen gefahren, aber 5 Tage vorher fing das Gesicht wieder an zu meckern.
Oh, wieder so morgens aufgewacht?
Nee, das kam irgendwie zwischendurch und das war auch ein anderer Punkt und die andere Gesichtshälfte. Es war sozusagen ein bisschen was anderes diesmal. Ich habe mir eine Borreliose eingefangen im Sommer noch.
Oh, Zecke? Oder?
Eine Zecke, genau. Und,
vielleicht sogar eine Jüsterzecke könnte sein.
Nee, das war eine Spreewaldzecke. Ich war vorhin am Spreewald. Und später erst gesehen, dass es dick geworden ist und der Kreis und so. Und bin zur Ärztin, hat einen Bluttest gemacht, voll Antibiotika gleich bekommen. Und dann fing es aber im Gesicht an zu kribbeln. Und
Borreliose ist ja auch Nerven.
Ist auch mit Nerven verbunden. Und dann bin ich ja, zu Ärzten zur Auswertung und da hat sie gesagt, nee, sofort ins Krankenhaus. Und meinte so, nee, ich will nicht ins Krankenhaus. Ich gehe erstmal zur Neurologin. Und dann hat die mich aber noch eine Nacht ins Krankenhaus geschickt, eine Gehirnwasser abnehmen, das sozusagen zu gucken, welche, ob man FSME hat oder. Mhm. Und dann hatte ich aber den Urlaub gebucht. Und war eine Nacht wieder zu Hause und dann hat mich mein Sohn sozusagen zur Hälfte des Weges bis Hamburg gebracht. Hat er mich hingebracht mit dem Zug und in den letzten Zug hat er mich reingesetzt und dann bin ich da ziemlich matschig in dem Sinne angekommen, weil eine Gesichtshälfte nicht funktioniert hat und habe aber die ersten 2 Wochen erstmal dann auf Wüst verbracht.
Warst du in dem Moment, wo du dann angereist bist, in einem vergleichbaren Zustand, als du das erste Mal nach Wüst gefahren bist?
Es war anders. Ich hatte irgendwie eine Ahnung, was ich jetzt in der Zeit brauche. Zum einen war es gebucht und zum anderen dachte ich so, nee, die Stadt willst du jetzt hier nicht haben, du willst die Ruhe haben und willst das Meer haben und du kennst alles, du weißt, wie was funktioniert. Ach so. Also ich war sozusagen...
Selbstmedikament.
Und wenn man sozusagen sowas das zweite Mal hat, dann weiß man ja, beim Schnupfen hilft das, beim Hüften das und da wusste ich, da
hilft Jüst.
Da hilft Jüst.
Tausend bis 200 Meter unter Normalnull. Dämmerzone. Nur der blaue Lichtanteil dringt bis hierhin durch. Für Photosynthese ist das nicht ausreichend, weshalb es hier keine Pflanzen und nur wenig Plankton gibt. Die großäugigen, lichtempfindlichen Lebewesen, die sich in diesen Tiefen aufhalten, nutzen die Nacht, um etwas weiter oben nach Nahrung zu suchen. Manche von ihnen können aus sich heraus durch Biolumineszenz etwas Licht produzieren.
Und dann?
Und dann habe ich es versucht, noch ein bisschen zu leugnen, war noch ein bisschen arbeiten und dann habe ich doch mich entschieden, kürzer zu treten und mich wirklich richtig krank bleiben zu lassen und war dann noch mal ein Jahr zu Hause und habe das auskuriert und habe dann, glaube ich, 6 Wochen oder so auf Wüst verbracht. Bin dann regelmäßig hingefahren und habe das sozusagen, habe nur das gemacht in dem Jahr, was ich wollte, wo ich wusste, das hilft mir und habe sogar noch eine Reha gemacht.
Okay.
Das war dann auch eine neurologische und keine psychosomatische Reha und die hat nochmal anders drauf geguckt. Irgendwie immer Jüster reingeschmissen noch zwischendurch.
Sehr gut.
Und wenn man flexibel ist, kann man eben auch mit dem Dienst reisen, dann sind die Fahrpreise günstiger. Also man kann dann auch gucken, dass man günstig, selbst für 20 Euro nach Jüst kommt von Berlin aus, immer einen Koffer vorschicken, dass man nicht so viel Handgepäck hat und immer auch noch ein paar Lebensmittel, die man da oben nicht kriegt.
Ja. Ja, das ist natürlich eh schon eine schwierige Situation, wenn man 50 wird, wenn die Kinder, die man großgezogen hat, und zwar in erster Linie alleine großgezogen hat, die gehen aus dem Haus, da fragt man sich sowieso, wo bin ich, wer bin ich, wer will ich denn jetzt die nächste Zeit sein? Man muss sich eher an der Stelle neu erfinden. Und du hast dann so ein bisschen Jüst als, sag ich mal, Ort, wo du dich finden konntest, oder was hat... Wie würdest du das formulieren? Was hat dir Jüster gebracht? Du hättest ja auch wieder an die Ostsee fahren können.
Ich glaube, Jüst ist auf jeden Fall die Weite und die wenigen Menschen. Dass es auch so ein Geheimtipp ist, dass eben nicht so viele Leute da sind und nicht so viele hinfahren und das nicht jeder kennt. Und
hier in Berlin, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in Nordrhein-Westfalen bist, sag ich mal in Bielefeld, sagst du, ja, ich fahre da auch hin und kenne alle.
Ja, ne? Aber für in Berlin ist es sehr unbekannt eigentlich. Da kann man auch sagen, na oder nein, kennt noch jemand ein paar Leute, aber Jüst ist ziemlich unbekannt. Was ich auch liebe, ist das Autofreie. Weil ich habe selber keinen Führerschein, fahre auch nicht Auto. Und weil alle sagen, was zum Urlaub machen, braucht man ein Auto. Und man sagt, nee, braucht man nicht. Und da brauchst du erst recht keins. Es steht dann nur vor der Insel auf dem Festland. Und mit der Bahn kommst du hin, ist entspannt. Es gibt sogar von Berlin einen durchgehenden Zug.
Aber du erzählst es hier niemandem, nicht, dass sie jetzt alle
nicht
da
so
auch
viel
auftauchen.
Nee, das ist ihnen oft zu weit. Also wenn man sozusagen 10 Stunden Anreise hat.
Das stimmt auch. Wenn ich jetzt erzähle, dass ich eben... eine sehr lange Zeit in meinem Leben auf so einer ostfriesischen Insel fast schon in Holland gelebt habe, da gucken die Leute mich auch immer an, als wäre das das Exotischste. Also könnte ich auch sagen, ich bin in Haiti groß geworden oder was.
Was hast du in Frage mal, was hast du denn mit deiner Nordsee? Ja, das weiß ich nicht.
Was würdest du denn sagen? Genau, weil es gibt ja tatsächlich oft diese Diskussion Nordsee oder Ostsee. Was kann denn für dich die Nordsee was die Ostsee nicht so kann.
Die Weite ist mehr. Und selbst die Gezeiten finde ich mittlerweile doch schöner. Am Anfang dachte ich, ach, der Strand ist heute so weit und bis du endlich ans Wasser kommst. Und wenn man aber den Kalender gut lesen kann, dann weiß man ungefähr, heute ist es so, heute ist es so. Also, dass es sich irgendwie ein bisschen an so einen Kalender auch hält. Das Meer, das finde ich irgendwie spannend. Und ich mache halt auch noch regelmäßig Reisen nach Sylt. Und da ist sozusagen der Kalender auch wichtig für die Badezeit. Da muss man dann gucken, wann die dann baden dürfen und so. Die strukturiert den Tag.
Ja, gottgegebene Uhr.
Dass man bestimmte Sachen nicht selber entscheiden muss. Dass einem das abgenommen wird, aber auch so ist. Dann ist es halt weg, das Wasser.
Genau.
Oder wie der Wind ist. Oder dass, ach, heute kannst du nur in die Richtung laufen, da kommt der Wind von da, das ist unangenehm, da willst du heute nicht langlaufen. Oder?
Und vorher hast du immer gedacht, du müsstest die Welt ändern, damit es besser funktioniert oder effektiver ist?
Mehr vorgeben oder mehr machen oder irgendwie strukturieren. Und jetzt strukturiert irgendwie die Natur das.
Sehr schön. Wir haben uns ja dann kennengelernt im Frühjahr 23.
Genau.
Und zwar, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, wir haben uns kennengelernt, weil Nicole bei mir einen Schreibkurs, einen Workshop mitgemacht hat. Der ging so eine knappe Woche und meine Teilnehmerinnen, ich glaube es waren 9 oder 10, haben den Auftrag gehabt, eine Jüst-Geschichte zu schreiben, eine historische Jüst-Geschichte. Und es waren auch hier fast wie in so einer Mütterkur, sage ich mal. Es waren natürlich nur Frauen dabei und auch aus den unterschiedlichsten Ecken des Landes und auch unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Erfahrungen im Schreiben. Und du warst dazwischen und hast mir relativ am Anfang gesagt, Sandra, du musst eins wissen, so lange komplizierte Sätze, das ist nicht mehr meins.
Ich hatte immer in der Schule Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben, also leichte LRS. Also ich höre nur Hörbücher oder nur Podcasts und Lesen ist einfach anstrengend. Es muss immer nur kurz und knapp sein. So Zeitungen geht so, die Schlagzeilen. Und dann war es irgendwie schwierig, immer so lange Sätze zu schreiben. Und selbst im Beruflichen, wenn man irgendwelche Anträge schreibt, andere schreiben immer 5 Seiten, ich mache es knapp auf 1 Seite. Das Rumgeschwafel manchmal ja auch nicht viel mehr bringt, als wenn man kurz, knapp den Inhalt rüberbringt.
Was hat dich denn da geritten zu sagen, ich mache jetzt mal einen Schreibkurs bei Sandra Lübkes? Also
es war irgendwie, ich war so auf der Suche, irgendwas zu machen, was anders ist als Arbeit, aber trotzdem mit Denken und mit sich beschäftigen und nicht nur faul irgendwie am Strand liegen und trotzdem irgendeine Denkgeschichte wollte ich machen. Also.
Genau, und ich erinnere mich daran, du hattest dir überlegt, was zu schreiben über die Zeit, als so der erste Seebäder-Gedanke aufkam auf Jüst, also man wegging vom Fischfang und von der Schifffahrt hin zu Tourismus. Das war am Anfang anstrengend, ne?
Also, das war ziemlich anstrengend, ja. Zum einen war es anstrengend. Also eigentlich, wir hatten, glaube ich, nur 3 Stunden jeden Morgen oder so. Aber selbst die waren so anstrengend, dass so viel Infos und das fing an zu rattern im Kopf, viel spazieren gehen. Das war dann wieder gut, dass man auf Füßen konnte so ein bisschen das verknüpfen, das anstrengend und was ich dann als Entspannungsmethode gleich anwenden vor Ort.
Du musst ja gar nicht so kompliziert schreiben.
Ja.
Pansy und Lotti hieß deine Geschichte, die auch erschienen ist inzwischen im Strandloper als kleine Kurzgeschichte. Denn du hast dann dich entschieden, einfach die Geschichte aus der Sicht eines kleinen Mädchens zu schreiben. Also ein Mädchen, das eben auch keine große Lust hat, Bandwurmsätze von sich zu geben. Genau. Oder Wattwurmsätze werden es ja auf Jüst. Und hast es sehr, sehr charmant geschrieben. Ein junges Mädchen mit einem etwas grummeligen Vater in einer baufälligen Karte wohnt und dann anfängt, dort eine kleine Pension einzurichten.
Es wabelt so ein bisschen rum, die Idee, dass das irgendwie noch illustriert werden soll.
Mhm.
Und dadurch sozusagen ein Kinderbuch vielleicht entstehen könnte. Und dann gab es sogar die Idee, eine Kinderreise damit zu machen, die Kinder malen zu lassen, sogar die Geschichte.
Irgendwann hast du auch gemerkt, dass das, was du vorher für dich als negativ bewertet hast, dass du immer nur eine Seite schreibst und die anderen schreiben alle 5, dass das auch einen Vorteil hat.
Dass es genug ist und dass es nicht sozusagen, ich muss nur höher, schöner, weiter, sondern dass mein Stil eben genau richtig ist.
Und wie reagieren die Menschen drauf, denen du schreibst? Beschweren die sich, dass du zu wenig geschrieben hast?
Nee, beschweren überhaupt nicht. Es ist eigentlich kurz und knapp und ist immer so ein Funken sehr fordernd drin und sehr direkt. Es kommt viel ins Rollen dadurch, durch meine Art, wie ich sozusagen mit den Leuten umgehe.
Weil du für dich gemerkt hast, alleine, weil es mich anstrengt, so viel zu schreiben, fasse ich es zusammen. Und dann kommst du schneller auf den Punkt.
Bin schneller am Ziel und erreiche auch das, was ich wollte, ja.
Bis 200 Meter unter Normalnull. Euphorische Zone. Je weiter man nach oben steigt, desto mehr Licht wird erkennbar. Meter für Meter erscheint die Umgebung bunter und die Artenvielfalt reicher. In dieser vergleichsweise schmalen Meeresschicht tummeln sich verschiedenste Lebewesen. Manche von ihnen tauchen hin und wieder auf, um Luft zu schnappen. Gleichzeitig drohen in dieser geringen Meerestiefe Gefahren. Lautstärke, Verschmutzung, Netze, in denen man sich verfangen kann.
Jetzt bist du wieder ganz an der Oberfläche, bist du schon wieder ganz aufgetaucht?
Ich weiß, dass es nicht mehr so sein wird wie vor 5 Jahren.
So schlimm.
So hoffentlich nicht mehr so werden, also auch wie ich arbeite und wie ich sozusagen mit mir selber umgehe. Es ist noch nicht ganz oben.
Ab und zu schon mal mit dem Kopf.
Ab und zu mal wieder hoch raus. Und dann gibt es, wenn man Phasen, wenn ich merke, ich arbeite doch wieder zu viel, dann geht es wieder ein bisschen tiefer, dann merke ich, ich brauche wieder meine Ruhe. Also ich habe sozusagen nach dem letzten Tiefschlag entschieden, ich arbeite weniger, aber nicht in den Wochenstunden, sondern ich habe einen unbezahlten Monat frei, sodass ich eben 60 Tage Urlaub habe. Also das will ich beibehalten auf jeden Fall, die 60 Tage Urlaub, und aber trotzdem reduzieren und dann eben weniger in der Stadt sein, dann eher auch aufs Land oder irgendwo ans Wasser oder... Ja, und dadurch gibt es sozusagen noch Sylt-Insel, aber die ist anders besetzt und eher mit Trubel und Kindern und Familien.
Genau,
und
du machst dort Familienfreizeiten.
Genau, oder Betreuungsgruppen. Aber trotzdem ist es eben die Weite, man kann dann auf der Düne stehen und kann den Sonnenuntergang. Also es ist ein anderes Arbeiten als in der Stadt arbeiten. Und ist so ein bisschen die Richtung, wie ich eigentlich wahrscheinlich dauerhaft gerne arbeiten und leben würde.
Genau. Du hast ja auch ein Fund, mit dem du wuchern kannst, weil du die andere Seite kennst. Du warst selber mal eine, die auf der Insel gestrandet ist, weil sie am Ende war mit ihrem Latein oder den Nerven, in deinem Fall ja wortwörtlich. Und jetzt bist du diejenige, die solche Menschen mitunter auch begleitet.
Ja.
Was sind das denn für Leute, mit denen du nach Sylt fährst?
Das sind zum einen Konfirmanden aus der Gemeinde in Kreuzberg, aber auch mit Familien aus Hellersdorf, denen man sozusagen mal auch eine Auszeit gibt und eine Chance gibt, Familienzeit anders zu haben als im klassischen Alltag.
Das kann leicht sein, aber wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen kompliziert.
Ist auch kompliziert, natürlich, weil jede Familie sein eigenes Päckelchen mitbringt. Und wenn sie dann wieder in Gruppe sind, das kennen sie ja auch oft nicht mehr.
Kannst du diesen Menschen Tipps geben?
Zeit nehmen, ja. Also das mache ich, glaube ich, mit meiner Art. Sozusagen einpacken und sagen, wir fahren da jetzt einfach mal hin und sind einfach mal eine Woche da und dann darfst du selber erspüren, wie es sozusagen ist, an der Küste zu sein.
Weil die hat sich ja privat auch ein bisschen was geändert. Und bei einer dieser Freizeiten hast du deinen jetzigen Partner kennengelernt. Ja. Also mit dem da mal irgendwann schön im Wasser gesessen oder
genau,
im Sand.
Genau, ja.
Aber nicht auf Jüst, blöderweise.
Nee, er war eher auf einer anderen Insel. Ja.
Lebt er hier in Berlin?
Nee, er lebt außerhalb, ein bisschen auf dem Land, auch am Wasser. Aber eben nur ein Fluss.
Nur ein Fluss,
aber
auch ein Ort, an den du fahren kannst.
Genau, wenn wo es auch Ruhe gibt, wo es auch Deiche gibt und die Mini-Version von der Insel.
Ja, aber dadurch hast du jetzt quasi die Möglichkeit, auch ganz ohne diesen Kurgedanken und dieses, oh je, mir wird das zu viel, einfach zu sagen, ich fahre da hin, weil ich kenne da jemanden.
Genau.
Und da fühle ich mich wohl. Und du hast ja auch einen neuen Job gesucht. Du bist nicht mehr da, wo du früher warst, oder?
Ja, genau. Ich habe vor 1,5 Jahren trägerintern sozusagen von Futtersheim nach Hellersdorf gewechselt. Mit dem Ziel, weniger zu arbeiten und weniger Verantwortung zu haben. Es klappt nicht ganz so. Ich habe es dann irgendwie doch wieder an mich gezogen, viele Sachen. Bin halt so ein Gestalter und Macher. Kann da auch viele Sachen nicht liegen lassen. Habe es eine Weile probiert, aber das halte ich nicht aus, weil ich will ja auch an einem Ort arbeiten, der mir gefällt. Ich merke halt auch sehr schnell jetzt, was ich für ein Feedback dadurch kriege, was das ich mache und wie es läuft.
Die Schwierigkeit bei Menschen, die so sehr, sehr gerne arbeiten, ist ja die, dass ihnen das, was ihnen schadet, auch Spaß macht.
Ja, Das ist das Schlimme. Dass es eigentlich Spaß macht und nicht schlimm ist, weil man bis um 8 nochmal am Büro irgendwelche Sachen plant und so.
Würdest du denn sagen, es gibt schädliche Arbeit?
Genau, also bin halt sehr sensibel jetzt mit dem Körper geworden und dann meckert der Körper und sagt, nee. Es gibt so manchmal also so Erinnerungen vom Körper. Ich war nämlich letztens nochmal einmal an meiner alten Arbeit und dann hat es wirklich angefangen, wieder im Gesicht zu kribbeln. Und da habe ich gesagt, nee. Das.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eine Seite hattest, die für die Emotionen zuständig war. Du hattest nur ein weinendes Auge.
Nee, das war das erste gelähmte Auge, hat ewig dann angefangen zu tränen, wenn es emotionaler wurde, weil es irgendwie die weichere Seite war.
Mhm.
Mittlerweile geht es oft, dass jetzt wieder beide funktionieren. Aber manchmal ist wirklich die emotionale Seite ist sozusagen eher die linke Seite, die beim ersten Mal es erwischt hat. Also der Körper ist schon noch zweigeteilt bei mir.
Und wenn du das mal überwunden hast, dann bist du wieder richtig oben?
Der Ehrgeiz ist schon da, aber das Austarieren, wie viel Maß schaffe ich noch, damit ich dauerhaft oben bleibe, glaube ich. Das ist noch das letzte Quäntchen, was noch geübt werden muss.
Denn was ja gefährlich ist, auch wenn du dann an der Oberfläche bist und du versuchst, dann an Land zu gehen und dann kommen die Brecher, kommt die Brandung. Manchmal ist ja nicht so schlimme Brandung, ja, aber ja. So eine Welle ist ja manchmal so heftig, dass man denkt, na, wärst du doch mal lieber unten geblieben, wirf dann wieder um.
Wann der Knackpunkt ist, wann sozusagen ich selber die Reißleine ziehen muss und sage, nee, dann schwimme ich lieber auf der Holzbohle, die noch eine Weile da liegt und nimm die als Stütze und warte, bis die Wellen wechseln. Vielleicht muss man das irgendwie so ein bisschen, dass das ein Übungsfeld ist, dass man nicht gegen jede Brandung schwimmen muss, sondern auch eben seicht dann auf dem Wasser liegen kann und sich einfach trotzdem das oben gut gehen lassen kann.
Oder eben vielleicht, dass mal kurz unter die Oberfläche tauchen auch gar nicht so negativ ist, sondern eine Option. Man muss ja nicht wieder ganz bis runter auf den Grund, da wo es dunkel ist. Und
das will ich nicht nochmal.
Meeresspiegel. Normal Null gibt es eigentlich gar nicht. Die Höhe des Meeresspiegels hängt von der Erdanziehung ab, vom Salzgehalt, von den Strömungen, vom Klima. Dort, wo die Elemente Luft und Wasser aufeinandertreffen, ist man Wind und Wellen, Ebbe und Flut ausgesetzt. Hier nimmt unsere Welt, wie wir sie kennen, Gestalt an. Hier sind wir in unserem Element.
Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich finde es ganz, ganz interessant, dein Tauchgang, der unfreiwillige Tauchgang. Und das langsame wieder raufkommen und auch der Optimismus, dass du irgendwann oben bleibst, aber auch keine Angst davor haben musst, wenn du mal wieder ins andere Element abtauchst. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich hoffe total, dass du genau dieses Leben jetzt für dich so gestaltest, dass du diese wunderbare, tolle und wichtige Arbeit machen kannst, die dich glücklich macht, die dich erfüllt und die total sinnvoll ist. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber gleichzeitig dich nicht dabei selber aus den Augen verlierst, ne?
Das wird die nächste Aufgabe.
Wenn Jüst ein Geschmack wäre, wonach würde es schmecken?
Für mich ist so der Geschmack ist immer der Friesentee. Immer sozusagen, wenn ich mir den aufgieße, den Zucker und die Sahne. Und das ist so, das hole ich mir auch immer regelmäßig nach Hause. Also wenn ich in Berlin bin, ja.
Und dann trinkst du, hier schmeckt natürlich der aus Friesentee lange
anders,
nicht so gut. Ne,
aber trotzdem ist es so. So die Erinnerung ist dann so, dass es so schmeckt, Jüst, ja.
So schmeckt Jüst, ja. Finde ich auch. Bin ich ganz auf deiner Seite.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
Die Pferde sind so. Die Pferde, ja.
Die Pferde
und
der Wind.
Und der Wind, wenn es so pfeift. So wenn ein Dachfenster offen ist und es so pfeift, der Wind.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
Ein blaues Bild mit einem kleinen gelben Punkt.
Und das bist du dann, der kleine gelbe Punkt?
Nee, das ist dann Jüst. Wo,
ach so.
Wo ich dann vielleicht mit einem roten Schirm stehe. Genau, noch einen roten Punkt dazu. Ein kleiner gelber roter Punkt.
Das solltest du malen, das klingt wunderschön.
Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
Na, ist schon wie zweites Zuhause, ja. Und Geborgenheit. Irgendwie, obwohl dann vielleicht gar keiner da ist und ich alleine bin, aber es irgendwie trotzdem wird man so einge.
Du bist dann in dir selber geborgen.
Genau, wahrscheinlich, ja.
Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Meerluft und das Salz und die Sonne, also wenn sozusagen Sachen, die Sonne ganz lange auf die Sachen scheint, dann riechen die Sachen anders.
Mhm.
Und so riecht es da.
Das ist dann der Sommer, Jüst-Sommergeruch und der Jüst-Wintergeruch ist dann dieses Watt und Salz, oder?
Mhm. Ja, das auch.
Okay.
Sandbank Liebe. Ein Podcast der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Choriopia Bremen. Sprecher Jürgen Kehrer, Berlin. Titelmusik Janik Brunke, Berlin. Technik Patrick Luckert, Berlin.